D-Radio Wissen. Update.
Wenn Sie sich draußen die Situation anschauen, dann muss man natürlich sagen, dass wir schnell praktische Lösungen für alle Beteiligten, insbesondere für die Menschen, benötigen.
Der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Christian Reuter, hat schon vor Tagen im Interview mit dem NDR gefordert, dass die Politik mehr in der Flüchtlingspolitik unternimmt. Und viele fordern, streitet nicht über Begriffe wie Transitzone, sondern löst die tatsächlichen Probleme. Heute haben sich Angela Merkel und Horst Seehofer für die Union und SPD-Chef Sigmar Gabriel noch einmal zusammengesetzt. Das ist eines unserer Themen im Update, heute mit Franziska Zecher.
Update.
Das Treffen im Kanzleramt in Berlin hat mit einer Stunde Verspätung angefangen. Doch viele sind sich sicher, dass sich Union und SPD diesmal zusammenraufen werden. Unionsfraktionschef Volker Kauder gab sich kurz vorher schon viel friedfertiger.
Ob man das nun Transitzonen oder Einreisezonen nennt, das ist für mich zunächst einmal nicht von so großer Bedeutung, sondern das Ziel muss erreicht werden. Und ich bin ganz sicher, dass wir zu einem Ergebnis kommen.
Kommt es zu einer Einigung, sind dann alle Probleme gelöst? Unser Korrespondent Klaus Remme ist da skeptisch.
Das schutzbedürftige Asylbekommen ist unstrittig, aber wer dazugehört, da schon beginnt der Streit. Stichwort sichere Herkunftsstaaten. Unstrittig ist auch, dass die Zahl ankommender Flüchtlinge auf aktuellem Niveau dauerhaft nicht zu verkraften ist. Aber ob selbst eine Einigung im aktuellen Streit die Flüchtlingszahlen sinken lassen würde, da habe ich große Zweifel. Es geht ja nicht nur um Semantik. Es stellen sich an der Grenze tagtäglich handfeste Fragen, wer soll mit welchen Rechten wohin, und das lässt sich nicht weichzeichnen.
Im Anschluss trifft sich Merkel noch mit den Ministerpräsidenten, um mit ihnen über das Thema zu sprechen.
Update.
Die Bundespolizei macht wegen der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich offenbar tausende Überstunden. Medienberichten zufolge haben die Beamten zwischen Mitte September und Mitte Oktober zusammen mehr als 500.000 Stunden extra gearbeitet. Der Bericht beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage aus dem Bundestag. Demnach arbeiten Polizisten an der Grenze in Bayern 13 Stunden am Tag bis zu 80 Stunden in der Woche. Das dürfte sich, wenn nichts unternommen wird, auch nicht ändern. Die EU-Kommission erwartet bis 2017 3 Millionen weitere Flüchtlinge in Europa. Laut EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird sich das schwach, aber positiv auf das Wirtschaftswachstum in der EU auswirken. Auch die UNO hat neue Schätzungen vorgelegt. Allein in den nächsten Monaten sollen 600.000 weitere Flüchtlinge über die Türkei nach Europa kommen. Bis Februar sollen es demnach 5.000 pro Tag sein.
Was sonst noch wichtig war?
Einsamkeit in der letzten Lebensphase muss nicht sein. Dank des unermüdlichen Einsatzes von über 100.000 Menschen in der Hospizbewegung, für den wir sehr dankbar sind.
Todkranke Menschen sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe am Ende ihres Lebens besser versorgt werden. Der Bundestag hat heute mit großer Mehrheit ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Es sieht vor allem mehr Geld für Hospize, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser vor. Ziel ist es, dass alle Menschen am Lebensende die nötige Hilfe bekommen, um schmerzfrei und, wenn sie das wünschen, in ihrer gewohnten Umgebung zu sterben. Dazu sollen unter anderem ambulante Hospizdienste ausgebaut werden. Die Partei Die Linke hat sich als einzige Fraktion im Bundestag enthalten. Ihr geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Ähnlich sieht das die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Sie findet, dass mit dem Gesetz immer noch viele sterbende Menschen im Stich gelassen werden. Es reiche nicht, sie ins Hospiz zu verlegen. Sie müssten dort versorgt werden, wo sie leben.
Wir saßen bereits im Flugzeug und dachten, dass wir gleich starten, als der Pilot kam und von einer Verzögerung berichtete. Und dann wussten wir erst mal eine Stunde lang gar nicht, was los war.
Diese britische Touristin sitzt im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh fest, zusammen mit tausenden anderen ausländischen Reisenden. Der Grund? Großbritannien hat alle Flüge von und in den Urlaubsort gestrichen. Inzwischen haben auch Fluglinien aus anderen Ländern nachgezogen, auch die deutsche Lufthansa. Hintergrund ist der Absturz der russischen Passagiermaschine am Samstag. Großbritannien und die USA halten es für wahrscheinlich, dass an Bord eine Bombe explodiert ist. Der britische Außenminister Philip Hammond dazu.
Ich kann natürlich zu den Informationen der Geheimdienste nichts weiter sagen, aber eine regionale Gruppe des IS hat sich ja öffentlich dazu bekannt, den Absturz verursacht zu haben. Und das ist einer der Faktoren, die wir bei unserer Entscheidung berücksichtigt haben.
Ein Team britischer Sicherheitsexperten ist jetzt dabei, zusammen mit ägyptischen Kollegen, die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen in dem Badeort zu erhöhen. Dann könnten die Touristen schon morgen nach Hause geholt werden. Kritik am Flugstopp kommt von der ägyptischen Regierung. Sie hält den Schritt für voreilig und unbegründet, weil die Absturzursache noch ermittelt wird. Sollte es wirklich ein Terrorangriff gewesen sein, dürfte das die sowieso schon geschwächte ägyptische Tourismusbranche empfindlich treffen. Ägyptens Präsident ist heute zu Besuch in Großbritannien. Das Thema steht auch dort auf der Agenda. Das Auswärtige Amt empfiehlt deutschen Reisenden, die Sinai-Halbinsel zu meiden und auch nicht mehr nach Sharm el-Sheikh zu fliegen. Dort sitzen 2000 Deutsche fest. In vielen Shisha-Bars in Deutschland war heute einiges los. Es gab im ganzen Bundesgebiet Razzien. Den Betreibern wird vorgeworfen, Tabak eingeschmuggelt zu haben und dafür keine Steuern gezahlt zu haben. Außerdem soll der Glycerin-Gehalt im Tabak überprüft werden. Der darf in Deutschland zum Schutz der Verbraucher nicht mehr als 5% betragen. Laut Aussage der Ermittler liegt er bei Schmuggelware aber erfahrungsgemäß höher. Wer verdient das meiste Geld auf der Welt? Wer führt das erfolgreichste Unternehmen? Die Rankings des Wirtschaftsmagazins Forbes sind legendär. Jetzt hat es die Liste der mächtigsten auf der Welt veröffentlicht. Zum dritten Mal in Folge auf Platz 1.
According to Forbes, Vladimir Putin has been the most powerful person in the world for 3 years in a row.
Über den russischen Präsidenten an der Spitze der Liste sagt das Forbes-Magazin, Putin sei einer der wenigen Männer, die tun, was sie wollen und die damit auch durchkämen. Überraschender sind die Plätze 2 und 3. Da hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nämlich US-Präsident Barack Obama eingeholt bzw. sogar überholt. Sie ist um 3 Plätze nach vorne auf Rang 2 gesprungen. Begründung? Merkel sei das Rückgrat der Europäischen Union. Sie habe für die syrischen Flüchtlinge entscheidend gehandelt und in der griechischen Finanzkrise. Kommen wir zum US-Präsidenten, der jetzt nur noch auf Platz 3 liegt. Er ist abgerutscht, weil er im letzten Amtsjahr ist.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Dass die Bundeskanzlerin auf der Einflussliste von Forbes inzwischen US-Präsident Obama überholt hat, wird auch im Netz diskutiert. Henry Orgis hält die Rangfolge bei Spiegel Online für gewagt. Das ist lächerlich. Hört Frau Merkel Herrn Obama ab oder umgekehrt? Henrik Liersch bemerkt bei tagesschau.de ironisch, ich finde Obama mächtiger. Er hat alle Kriege beendet, Guantanamo geschlossen und die NSA aufgelöst. Viele User sparen nicht mit Kritik an Merkel, etwa Andrea Wiedau. Wer mit seiner Politik auf dem Weg ist, das eigene Land und Europa zu zerstören und von fremden Völkern Mutti genannt wird, der hat wahrlich mehr Zerstörungskraft als Obama. Verana Rosenberg schreibt bei Focus, da lobe ich mir Länder wie die Schweiz, wo es so etwas wie mächtige Politiker gar nicht gibt. Oder kennt irgendjemand etwa einen Schweizer Politiker? Claudia Lucksch meint, unpopuläre Entscheidungen zu treffen machen nun mal nicht beliebt. Aber diese ganzen Beschimpfungen kotzen mich echt an. Erinnert mich stark an die Reaktionen pubertärer Teenager, deren Mutti ihnen ihr geliebtes Handy weggenommen hat. Zum Schluss ein Kommentar bei süddeutsche.de von Tom Daniel. Reines Boulevard, diese Listen. Die wirklich Mächtigen und Reichen dieser Welt werden bei Forbes nicht aufgeführt.
Was noch wichtig wird.
Morgen stimmt der Bundestag über Sterbehilfe ab. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Gesetzentwürfe, von einem kompletten Verbot bis hin zu Sterbehilfevereinen. Auch der letzte Verhandlungsversuch zwischen der Lufthansa und den Flugbegleitern ist heute gescheitert. Weil die Flugbegleiter streiken wollen, müssen sich Passagiere darauf einstellen, dass ab morgen Mittag Flüge ausfallen könnten.
Und sonst in der Welt?
Seit dem Beginn des Bürgerkriegs sind in Syrien Zehntausende Menschen entführt worden. Amnesty International wirft dem syrischen Regime vor, daran beteiligt zu sein und mitzuverdienen. Die Menschenrechtsorganisation spricht von einem organisierten Angriff auf die Zivilbevölkerung. In den letzten 4 Jahren seien mehr als 60.000 Menschen verschwunden, darunter Oppositionelle, aber auch Journalisten, Helfer und Ärzte. Viele Entführte würden an den Folgen von Folter und Krankheit sterben oder ohne Prozess hingerichtet. geflüchtet. Um an Informationen zu kommen, bezahlen die Angehörigen laut Amnesty hohe Bestechungsgelder. Die syrische Regierung nutze diesen Schwarzmarkt inzwischen gezielt, um Geld einzunehmen. Großbritannien diskutiert über Kopftücher mit Mohnblumen drauf. Mohnblumen sind für die Briten ein Symbol für den Ersten Weltkrieg. Wer eine Mohnblume trägt, erinnert an die gefallenen britischen Soldaten. Mittlerweile gibt es auch Kopftücher mit Mohnblumen, speziell für muslimische Frauen. Herausgebracht hat die Tücher die Islamic Society Britain. Damit könnten Frauen zeigen, dass sie stolze Musliminnen und zugleich stolze Britinnen sind, so die Designerin. Doch dagegen regt sich Widerstand unter Musliminnen. Im Independent kommentiert die Aktivistin und Journalistin Sophia Ahmed: Nein, ich werde kein Mohnblumen-Hijab tragen, nur um zu beweisen, dass ich keine muslimische Extremistin bin. Ihr Kopftuch sei Ausdruck ihres Glaubens und nicht Werbefläche für Patriotismus. Nackte Finnen gibt es nicht nur in der Sauna, sondern jetzt auch auf dem Smartphone. Finnland hat als erstes Land eigene Emojis für sich entwickelt und die ersten 4 jetzt weltweit freigegeben. Sie zeigen, wie sollte es anders sein, Menschen in der Sauna, ein altes Nokia-Handy und Headbanger, die zur Musik ihren Kopf schütteln. Das finnische Außenministerium berichtet auf seiner Internetseite, dass die Bilder Teil eines Online-Adventskalenders sind. Insgesamt will Finnland ab Dezember 30 kleine Bildchen zum kostenlosen Download bereitstellen. Sie sollen auf humorvolle Weise den Lebensstil der Finnen, ihre Leidenschaften und Landesgeschichte vermitteln. Emojis kommen ursprünglich aus Japan. Mittlerweile gehört die Symbolsprache überall auf der Welt zur Alltagskommunikation.
Wissensnachrichten.
Die attraktivsten Männchen kriegen die meisten Weibchen. So haben wir das in der Schule über Vögel gelernt. Die Männchen haben durch sexuelle Selektion fast immer ein richtig buntes Gefieder. Und die eher braun-grauen Weibchen suchen sich dann die schönsten Männchen aus. Nix da, sagen jetzt Forscher, die sich das nochmal genau angesehen haben. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten ist jetzt hier, um uns über das bunte Federn-Syndrom aufzuklären. Wiebke, ist da jetzt alles falsch, was wir in der Schule gelernt haben?
Nicht ganz. Also Details gibt's gleich. Erstmal zur Info. Da hat sich ein internationales Team von Ornithologen fast 6000 Singvogelarten angeschaut. Das waren alles Sperlingsvögel, die aber weltweit verbreitet sind. Dazu gehört übrigens auch der Spatz bei uns. Und unter diesen Vogelarten zeigt sich auch weltweit das ganze Spektrum an Gefiederfärbung. Also von schwarz-weiß über Brauntöne bis hin zu knalligen Farben wie Kornblumenblau und Stoppschildrot. Und bei vielen dieser Arten sind die Männchen bunter als die Weibchen. Aber es gibt auch Sperlinge, bei denen beide Geschlechter gleich bunt oder gleich eintönig gefärbt sind. Und bei manchen Arten sind auch die Federn der Weibchen farbenfroher.
Und konnten die Forscher da sowas wie Regeln feststellen, wann die Vögel wie gefärbt sind?
Sie haben sogar mehrere interessante Zusammenhänge herausgefunden. Zum einen, dass die Gefiederfärbung der Geschlechter immer eng zusammenhängt. Das heißt, wenn sich bei einer Art die Federfarbe des Männchens verändert hat, dann ist das fast auch immer beim Weibchen passiert. Und zum anderen haben sie herausgefunden, wenn es eine starke sexuelle Selektion auf Männchen gibt, also wenn die Männchen besonders um die Weibchen werben müssen, dann färben sich nicht die Männchen bunter, wie wir das in der Schule gelernt haben, sondern die Weibchen werden farbloser. Da müssen sich also quasi die Typen nicht noch schicker machen, sondern es ist sozusagen egaler, wie die Frauen rumlaufen. Da geht auch der Jogginganzug.
Trifft man ja manchmal auch bei Menschen. Kann man denn an der Färbung der Vögel vielleicht auch erkennen, wo die Tiere leben?
Ja, die Ornithologen sagen, das bunteste Gefieder haben die Sperlingsvogelarten, die besonders groß sind, und die Vögel, die in den Tropen leben. Denn große Vögel können sich knallige Farben sozusagen besser leisten, weil sie weniger Fressfeinde haben als kleine Artgenossen. Und in den Tropen, da gibt es mehr Wettbewerb und dabei hilft dann auch eine starke Färbung.
Jetzt machen wir mal einen krassen Themenwechsel und kommen vom bunten Gefieder zu Lücken im Gedächtnis. Die wollen US-Forscher jetzt mit Stromstößen kurieren. Klingt für mich ein bisschen riskant. Wie kommen die auf so eine krasse Idee?
Die sind durch ganz bestimmte Patienten draufgekommen, nämlich durch verletzte Soldaten. Denn die Forscher werden vom US-Militär finanziert und Ziel ist es, Soldaten zu helfen, die am Hirn verletzt wurden und seitdem unter Gedächtnisstörungen leiden.
Sie wollen, das heißt, die forschen noch?
Richtig, die Forscher haben erste Ergebnisse auf einem Kongress vorgestellt. Da konnten sie zeigen, dass implantierte Elektroden einem Menschen helfen können, Erinnerungen zu speichern.
Und was machen die Forscher da genau mit Strom am Gehirn?
Also die Studienteilnehmer, die haben Elektroden im Gehirn implantiert. Allerdings werden da keine Versuche an verletzten Soldaten gemacht, sondern die Wissenschaftler, die forschen erstmal an Epileptikern, die sowieso schon Elektroden im Gehirn haben. Sowas hilft nämlich bei der Epilepsiebehandlung. Und Epileptiker, die haben auch was mit den verletzten Soldaten gemeinsam, denn durch ihre Anfälle wird auch bei ihnen Hirngewebe zerstört, das man braucht, um Erinnerungen im Langzeitgedächtnis zu speichern.
Und wie helfen da jetzt die Elektroden?
Die sollen die Lücken im Hirngewebe überbrücken. Und das funktioniert so, dass die Elektroden elektrische Muster imitieren, mit denen im Gehirn normalerweise Erinnerungen erschaffen und gespeichert werden. Und mit den Elektroden können die Forscher bestimmte Gruppen von Nervenzellen stimulieren. Und das ersetzt dann ein Signal, mit dem normalerweise Erinnerungen aus dem Kurzzeitgedächtnis geholt und sozusagen rüber ins Langzeitgedächtnis geschoben werden.
Wiebke Lehnhoff war das aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Bitte.
Wetter.
Im Norden und Nordwesten kann es regnen, sonst ist der Himmel vielerorts klar. Auch in der Nacht ist es in der Nordhälfte regnerisch, sonst eher wenig Wolken, aber Nebel und zum Teil Frost. Es kühlt ziemlich ab, die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 0 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute, wo die Sonne scheint, kann es bis zu 17 Grad warm werden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.